Das ist der Digitalk, der Podcast vom Tagesanzeiger zu News und Trends aus der digitalen Welt. Heute ist der 17. Juni und ihr hört die Episode Nummer 65. Mein Name ist Matthias Schüssler. Der Roger Zedi ist diese Woche für den Tagi unterwegs. Das, was ihr da hört, ist ein Digitalk-Spezial. Spezial heisst vor allem, dass wir diese Woche keine News haben. Wir nehmen nämlich schon am Dienstag auf und da wäre es einfach ein bisschen knapp geworden. Ich bin am AI Lab von der Uni Zürich zu Oerlikon. In dieser Folge geht es um die Eurobi 2008. Das ist die Europameisterschaft im Roboterfußball. Die Vorausscheidung findet Zürich eben da am AI Lab vom Institut für die Informatik statt. Die Endrunde ist dann in Linz zu Österreich. Mein Gesprächspartner ist zum einen der Professor Peter Kopacek von der TU Wien. Herr Professor Peter Kopacek, es klingt für mich ein bisschen so, als ob Sie sich da einen Bubentraum wahrgemacht haben mit diesen Robotern.
Stimmt, also wenn man über 60 ist, kann man schon wieder kindisch sein.
Und zum anderen ist der Pascal Kaufmann bei mir, er vertritt das AI Lab. Sie forschen im Bereich künstliche Intelligenz.
Genau, ja.
Ist Roboter auch eine Faszination von Ihnen?
Roboter ist das Hauptthema aus dem Labor, künstliche Intelligenz. Und wir bauen den ganzen Tag eigentlich einen Roboter umeinander. Von dem ist das wirklich auch ein Hauptthema für uns. Mhm.
Um das geht es dann im zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher. Zuallererst muss ich mich jetzt mal den Rückmeldungen, den Hörerreaktionen annehmen. Da hat es diese Woche einige gegeben. Ich probiere mich mal kurz und bündig zu fassen. Katja Weibel aus Nevels schreibt zum Digitalk Nummer 63. Herzlichen Dank für alle bisherigen Digitalks, insbesondere aber für die Hörbuchausgabe. Ich bin Zugpendlerin und reise nie ohne etwas auf die Ohren, seien es nun Podcasts oder Hörbücher. Von Kein und Aber habe ich schon einiges in meiner Sammlung, es war aber interessant, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Katja hat auch Rückmeldung zum Digitalk Nummer 62. Ich habe mich aber auch ausgesprochen gefreut über das Goodie Festival. Ich bin Digitalk-Hörerin seit Ausgabe 2, habe keine einzige Folge verpasst und vermisse die Goodies, insbesondere diejenigen, die die Gäste mitbrachten. Das sagt ja doch was über die Gäste aus. Gleich die erste Folge hat mir Zattoo eingebracht. Außerdem ist Lotus Symphony wirklich schöner als Open Office. Dann haben wir an dieser Stelle auch eine Premiere. Der Jens Pulsen hat uns nämlich ein Feedback als Video geschickt. Das Bild kann ich euch im Audio-Podcast nicht anbieten, aber ihr hört jetzt einen kurzen Ausschnitt, was der Jens Pulsen uns gesagt hat.
Hoi Matthias, hoi Roger. Da ist der Jens Pulsen. Zuerst mal das obligate Lob. Ihr arbeitet es eigentlich wirklich jede Woche, mich von Neuem zu überzeugen, dass ich den Podcast wieder auch die Woche auflose, mit spannenden Themen und engagierten Diskussionen. Zuerst zum Thema Tattoo. Da tun ich eigentlich auch mit dem Roger nicht ganz übereinstimmen in der Nützlichkeit des Tattoo. Ich finde Tattoo etwas sehr Nützliches. Und zwar habe ich keinen Fernseher bei mir in der Wohnung, sondern nur einen Computer, um mich da medien- oder fernsehtechnisch à jour zu behalten. Und anstatt da jetzt den aufzurüsten mit einer zusätzlichen Antenne oder einer zusätzlichen Fernsehkarte, die man noch irgendwo anschliessen oder einzurichten, ist Tattoo doch sehr eine gute Möglichkeit. Dann noch ein weiteres Feedback zum letzten Digitalk. Da haben die es eigentlich doch auch geschafft mit eurem Gast, dass sich mein doch sehr negative Image über Cablecom ein bisschen richtig positiv verschoben hat und ich jetzt zumindest Gründe von der Cablecom für ihr Verhalten in dieser Verschlüsselungsdiskussion besser können zu verstehen, auch wenn ich immer noch nicht ganz hundertprozentig überzeugt bin, dass es wirklich so muss gemacht werden und dass es nicht doch auch anders gäbe.
Danke Jens. Der Markus Kadonau aus Embrach schreibt zunächst einmal ein Kompliment und ein Dankeschön für die bisherigen Digitalks. Ein Highlight war sicher Folge 50. Nun aber zum eigentlichen Thema, dem Digital TV der Cablecom. Ich sehe das große Potenzial dabei, vor allem bei HDTV, Sport übertragen und profitieren da meiner Meinung nach besonders. Leider ist das Angebot hierzulande äußerst beschränkt. Zertu und Co. sind leider noch keine Alternativen, da sie qualitätsmäßig noch zu wünschen übrig lassen. Des Weiteren kann ich das von eurem Gast erwähnte Highspeed Live TV noch nicht nutzen. Ich benutze einen Mac. Das ist tatsächlich so. Auf dem Mac läuft das leider nicht. Also, liebe Cablecom, da könntet ihr noch ein bisschen nachbessern. Und zu guter Letzt, der Martin Berchtold schreibt, als Digitalk-Hörer bin ich seit Ausgabe 1 am Mithören. Es ist in der Summe interessant und spannend. Eine Anmerkung zu Digitalk 64. Kann es sein, dass die USA als Teil der Alliierten neben dem Krieg gegen Nazi-Deutschland auch gegen Italien und Japan, den sogenannten Achsenmächten samt verbündeten Ländern, gekämpft haben? Dann geht's nahtlos zum Hauptthema über die Roboter, die Fußball spielen. Die Eurobi 2008, organisiert von der FIRA. FIRA heisst so viel wie Federation of International Robot Soccer Association. Herr Kopacek, FIRA, ist das eine ernst gemeinte Bezeichnung? Gibt es die wirklich oder ist das mehr ein Label, um an die FIFA anzuspielen?
Ja, also die FIRA gibt es tatsächlich, und zwar seit 1993.
Ach, tatsächlich.
Wir suchen natürlich immer Parallelen zum richtigen Fußball und darum nennen wir uns in Anlehnung an FIFA FIRA, wie Sie gesagt haben. Mhm. Es gibt seit 1997 ein European FIRA Chapter. Da bin ich also ewiger Präsident, genauso wie es in der FIRA einen ewigen Präsident gibt. Das ist der Yongwan Kim vom KAIST in Pyeongchang. Und wie gesagt, wir haben jedes Jahr, das ist der Unterschied zur FIFA, eine Weltmeisterschaft. Die nächste findet im Juli in China statt. Nächstes Jahr soll das Ganze in Korea sein. Und wir spielen auch jedes Jahr Europameisterschaften. Also die letzten waren in Košice, jetzt ist Zürich und Linz, um die Parallelität zur Euro 2008 zu wahren.
Wer sind da die Teilnehmer und wie viele Teams gibt es?
Es kommt darauf an, wir haben verschiedene Kategorien. Wir spielen hier 6 Kategorien. Das sind einmal die Kategorien mit den Würfeln, die nicht größer als 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.
Also Würfel, das sind dann die Spieler. Das ist quasi der Formfaktor der Spieler.
Das sind so nette, relativ flinke Würfel, die bis zu 30 Stundenkilometer erreichen. Bei einer Beschleunigung, wo jeder Formel-1-Bolide erblassen würde. Und da haben wir 3 Kategorien, also 5 gegen 5 auf einem kleinen Spielfeld, 5 gegen 5 auf einem mittelgroßen Spielfeld. Und wir probieren jetzt hier in Zürich das erste Mal 5 gegen 5 auf einem Spielfeld 4 Meter mal 4,80 Meter. Dann haben wir die Kategorie der Winzlinge, das nennt sich Narosot. In Anlehnung an die derzeit herrschende Nano-Wahn, es muss ja alles Nano sein, wird wahrscheinlich dann abgelöst von Femto. Und das sind die Spieler nur 4x4x5 cm.
Ach so, das ist ja winzig.
Eben. Und in dieser Kategorie sind wir eigentlich unangefochten seit 2004 Weltmeister.
Also wir, das sind die Österreicher?
TU Wien, ja, mein Team Austro.
Genau.
Nicht, weil wir so gut sind, aber es gibt weltweit ganz wenige Teams, die in der Lage sind, so kleine funktionierende Roboter zu bauen. Mhm. Und dann haben wir hier noch 2 Kategorien der Zweibeiner, nennt sich also Hurosot. Da gibt es in unserer Welt, in Europa, eigentlich nur einen Halb. Einer ist da, der halbe liegt draußen im Auto, der halbe ist von uns.
Reicht aber noch nicht für eine Mannschaft.
Naja, er hat noch Probleme zu gehen. Es fehlt, es hat halt wieder mal die ominöse Woche zum Fertigprogrammieren gefehlt. Nicht? Und da haben uns, wie gesagt, asiatische Teams eingeladen. Aha. Also zwei aus Taiwan, eins aus Singapur, eines aus Korea und dann haben wir ein Team aus Kanada.
Pascal Kaufmann, aber die Schweiz ist da nicht mit von der Partie. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist jede Qualifikation gescheitert oder an was liegt das?
Wahrscheinlich, ja. Nein, ich habe eben auch gerade umgeschaut aus dem Labor, wo unsere Roboter stehen. Wir hätten zwar zweibeinige Roboter, wir haben auch vierbeinige Roboter bei uns. Aber wäre vielleicht mal eine Idee, die anzumelden, so eine Europameisterschaft. Ja.
Die wären aber grundsätzlich fit.
Es gab 1998 an der École Fédérale Polytechnique Lausanne ein Mirosot-Team, nannte sich Steam Engines. Mhm. Die sind bei der Europameisterschaft 98 in Wien angetreten, aber sind und von der Bildfläche verschwunden.
Ach so,
wir wissen
ja
nichts mehr von ihnen.
Reden wir doch mal über die Modalitäten eines solchen Spiels. Wie läuft das Spiel ab? Wie wird gewertet? Ist das wie im Fußball?
Naja, wir haben im Wesentlichen Regeln, also die sich natürlich an die richtigen Fußballregeln anlehnen. Der Unterschied ist, es gibt Free Ball, wenn sich der Ball länger als 10 Sekunden nicht bewegt. Passiert, nicht? Wenn vier Roboter den Vorbefehl bekommen, fahrt zum Ball und der Ball liegt in einem Eck, nicht? Dann passiert das also sehr rasch. Dann, wenn sich mehr als zwei gegnerische Spieler länger als 3 Sekunden im Strafraum aufhalten und wenn ein Roboter den anderen aus dem Spielfeld befördert, was aber selten vorkommt. Ich meine, die Asiaten würden jubeln, aber mir sind meine Roboter so lieb und teuer. Ja, und ganz kritisch wird es halt dann mit den Regeln bei 11 gegen 11, weil das sind dann 22 Würfeln. Und da arbeitet man mit 3 Schiedsrichter, weil einer kann das nicht mehr überblicken. Und wir denken auch daran, schon langsam einen elektronischen Schiedsrichter einzusetzen.
Ach, tatsächlich, dass ja, dann sicher auch der in...
Nein, das geht wirklich so rasch, nicht? Wenn Sie rechnen, wenn die mit 25 Stundenkilometer fahren, wie soll da bitte ein Schiedsrichter feststellen, ob sich länger als 2 gegnerische Spieler im anderen Torraum aufhalten?
Genau.
Ja, und das Ganze beruht auf Farberkennung, leider.
Wieso und, leider?
Naja, Gott sei Dank regnet es in Zürich die ganze Zeit, weil jetzt haben wir da unten in der Halle schon Probleme, weil sich die Lichtverhältnisse ändern. Ne?
Ah, dann wird der Ball nicht mehr erkannt?
Na, dann werden die Spieler nicht mehr erkannt. Ne? Weil die Spieler tragen ja an der Oberseite 4 Farben, jeder Spieler. Und wir haben über ein Spielfeld eine Kamera, die bei den meisten Teams 120 Bilder pro Sekunde in den Teamcomputer überträgt. Spitzenteams arbeiten mit 300 Bilder pro Sekunde. Aber da können wir uns die Kamera nicht leisten. Da kostet die Kamera, glaube ich, 12.000 Euro. Und außerdem müssen sie dann einen riesigen Datenfriedhof verarbeiten, Bildverarbeitern. Ne? Also wie gesagt, der Teamrechner kriegt 120 Bilder pro Sekunde, wertet die aus.
Also er erkennt dann, wo die Spieler stehen?
Er erkennt üblicherweise die Spieler seiner Mannschaft. Er weiß, wo sie sind, er weiß, in welcher Richtung sie mit welcher Geschwindigkeit fahren. Und wir und auch einige andere Teams erkennen auch bereits die gegnerischen Spieler. Ja. Und aufgrund der vorprogrammierten und gewählten Strategie berechnet er dann die Fahrbefehle für die Roboter seiner Mannschaft und schickt sie per Funk weiter. Das Ganze dauert 2 Halbzeiten, a 5 Minuten netto. Wenn dann 2 gute Teams spielen, spielen wir 7,5 Minuten netto,
ja,
weil sonst geht es fürs Publikum zu rasch vorbei. Ja, und das ist dieser heutige Unsinn.
Genau. Und dann geht es natürlich einfach darum, möglichst mehr Tore zu schießen, nehme ich mal an. Das ist dann analog zum...
Schauen Sie zum Unterschied von der Euro 2008, wo so Ergebnisse 0 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 1, vielleicht einmal 2 zu 0, ne? Also wir haben es Ergebnisse 10 zu 0, 15 zu 0.
Also es gibt dann auch Teams, die gar keinen Ball reinkriegen.
Schau, wir haben drei Kategorien von Teams hier. Mhm. Nicht? Wir haben, würde man sagen, schon die etwas Advanced Teams. Nicht? Dann haben wir die Medium Teams und dann haben wir die Newcomer. Mhm. Bitte, ein Newcomer-Team hat uns überrascht derzeit.
Wer war denn das?
Leonding Micros von der HT Leonding aus Österreich. Und ja, das ist der Vorteil.
Aber man kann sagen, die Österreicher schneiden da ein bisschen besser ab. Wer ist denn der Favorit über alles gesehen im Moment? Wer
derzeit die Slowaken, ja. Also das Team Košice, die haben unsere Roboter kopiert.
Und aber nicht wegen Werkspionage dann verklagt oder ausgeschlossen worden?
Wir müssen ja von irgendwas leben. Und wir verkaufen ja unsere Roboter. Mhm. Ne? Und die haben sich also drei Roboter gekauft und die schön brav nachgebaut und verbessert. Und das sind ein paar Wahnsinnige. Ich glaube, die programmieren 26 Stunden im Tag. Mhm. Ne? Und wir haben natürlich nicht diese Kapazitäten.
Pascal Kaufmann, gibt es da eine Rollenteilung auch unter den Fußballspielern? Also gibt es da einen Goalie, einen Roboter, der explizit Stürmer ist oder Verteidiger?
Ja, ich glaube, wenn wir uns Kopacek fragen, Roboterfußballer, das gehört nicht zu unserer Kernkompetenz im Moment. Aber ich nehme an, dass es so viel Zeit, dass der Goalie andere Sensoren wird haben als ein Stürmer. Aber Herr Kopacek, was sagen Sie dazu?
Nein, also wir haben Tormann, Mittelfeldspieler und Stürmer. Mhm. Üblicherweise ist der Tormann etwas schwerer.
Die unterscheiden sich dann auch von der Bauweise?
Ja, wir haben eine maximale Gewichtsbeschränkung von 600 Gramm.
Ja.
Und üblicherweise bei uns ist so, die Stürmer und Mittelfeldspieler haben bei 400 Gramm und der Goalie hat genau 600 Gramm, dass er nicht so leicht weggeschoben wird. Ne?
Und die haben dann Räder, vier Räder oder zwei, ein Fahrwerk, zwei Räder?
Zwei Räder und ein Stützrad. Mhm. Wobei das Stützrad eine maschinenbauliche Spezialität ist. Ne? Das ist nämlich dafür verantwortlich, wie genau er die Bahn verfolgt. Und das hat 1,5 mm im Durchmesser und drinnen ist ein Nadellager mit 1 mm Außendurchmesser und einem Seitenspiel von 0,003 mm.
Und da ist dann das Ziel, dass der möglichst schnell, möglichst präzise an eine bestimmte Stelle hinfahren kann.
Mhm. Auf einer vorgegebenen Bahn.
Genau. Und wie tritt denn der den Ball? Fährt er einfach dagegen oder hat er noch einen kleinen Fuß?
Wir haben irgendwann in Grundlagen der Mechanik gelernt, da gibt es so eine spezielle Form der Roboter, die haben so ganz ausgetüftelte Ausnehmungen. Das heißt, wenn Sie einen Golfball, wir spielen also mit einem orangenen Golfball, wenn Sie den auf eine glatte Fläche schießen würden, würde der sofort abrollen. Mhm. Ja. Und wir haben also da so, naja, es ist eigentlich vom mechanischen Standpunkt eine Bewegungsenergievernichtung. Der hat also zwei so nette schaufelförmige Ausnehmungen und da bleibt der Ball dann liegen. Und wir haben keine Schussvorrichtungen, wir können aus der Drehung schießen. Ja, das heißt, wir fahren Richtung Tor. Ja. Der Tormann stellt sich natürlich immer in die Ecke, wo er glaubt, dass der Spieler hinkommt und im richtigen Augenblick dreht man einen Roboter und der geht dann in die andere Richtung rein.
Das ist dann aber noch anspruchsvoll, aus dieser Drehung raus einen wirklich gezielten Schuss zu platzieren, oder?
Es ist eines meiner Probleme, dass ich eigentlich Otto-Normalverbraucher sehr schwer klar machen kann, was da alles dahinter steckt. Also es steckt eigentlich sehr viel Theorie dahinter, das merkt niemand. Aber Sie müssen rechnen, Bahnplanung und Kollisionsvermeidung bei festen Hindernissen. Mhm. Und wenn wir sagen, wenn wir 11 gegen 11 spielen, hat der ein Roboter 22 bewegliche Hindernisse.
Genau.
Eines ist kein Hindernis, das ist nämlich der Ball. Ja. Mhm. 10 bewegliche Hindernisse sollten kooperativ sein, weil das sind ja die Spieler seiner Mannschaft. Aber 11 sind definitiv inkooperativ, das sind nämlich die Gegner.
Genau, die stellen sich dann auch in
Wege. Und ich glaube, das ist vom theoretischen Standpunkt eine ganz eine nette Aufgabe, der Bahnplanung zu machen.
Also ich möchte das nicht programmieren, muss ich sagen. Aber die, dass ich mir vorstellen kann, wie sich die dann organisieren, also die kriegen das Bild oder das geht an Mannschaftsrechner und der wertet dann das aus.
120 Mal in der Sekunde. Genau.
Und der steuert dann alle Roboter seine eigenen, nicht die des Gegners natürlich. Und
darf ich noch eine Frage stellen kurz? Das ist nicht dezentral gesteuert, also nicht die Roboter an sich sehen jetzt, oh, ich habe 10 Gegner, sondern es ist irgendwo ein Masterrechner, der das ganze Spielfeld analysiert.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, Sie spielen Fußball mit verbundenen Augen und haben einen Kopfhörer.
Genau.
Sie kriegen immer aus dem Kopfhörer ein bisschen weiter links und jetzt der Ball und jetzt schießen. Unser Problem ist, unsere Roboter sind so klein und das Spiel ist ja relativ rau. Also wir werden ja manchmal von unserer Neidgenossenschaft als Alpenrambos bezeichnet.
Das habe ich aber auch schon umgekehrt gehört, diesen Vorwurf.
Und wir suchen natürlich verzweifelt nach einer Onboard-Kamera, die genügend klein ist, genügend robust und die man auch bezahlen kann. Also wie gesagt, wir warten derzeit sehnlichst auf die nächste Handy-Generation aus Korea. Da soll nämlich sowas drinnen sein. Und dann bitte Onboard-Rechner ist kein Problem. Die werden ja immer kleiner, niedlicher und leistungsfähiger. Und dann kommen wir also dazu, dass wir versuchen, diese ganze Intelligenz, die jetzt im Teamrechner steckt, in die Roboter selbst zu verlagern.
Also das wird heute nicht gemacht, weil einfach das noch nicht so klein geht.
Aber ich nehme klein und robust und bezahlbar. Das ist unser Problem.
Aber ich nehme an, das wäre wahrscheinlich dann auch von der Auswertung her wahrscheinlich doch noch anspruchsvoller, wenn jeder Roboter quasi so sein eigenes Auge hätte, als wenn es so diese Kamera, die von oben drauf schaut, gibt. Weil die gibt ja wahrscheinlich eine größere Übersicht über das ganze Spiel gesehen, als wenn jeder nur so seine individuelle Ansicht hat.
Es gibt ja in der anderen Roboterwelt beim RoboCup und das gibt es auch bei uns, Roboter, die also mit Kamera, mit Sensoren ausgerüstet sind, die sind dann wesentlich größer. Sie sind ja unheimlich langsam, derzeit noch, ist aber nur meine Zeitfrage. Ne?
Sie haben die Alpenrambos erwähnt. Gibt es da auch in dieser EM rote Karten oder Strafbank oder solche Dinge? Nicht.
Nein.
Also da wird keiner vom Feld gespeichert. Gibt es da, wie soll ich sagen, auch taktische Programmierung, dass man sagt, ich spiele jetzt defensiv gegen die oder gegen die Mannschaft, muss man vielleicht mit dieser oder jener Strategie zum Ziel kommen? Wie könnte das aussehen, so eine Strategie?
Wir haben, wie gesagt, 57 verschiedene Strategien programmiert. Das beginnt also bei der Betonverteidigung.
Und das wären dann die Griechen.
und das geht halt bis volle Offensive. Mhm. Ne? Mhm. Und ich meine, wir haben ja Teams, die sind von Anfang an dabei. Ne? Also ich habe halt einmal nachgedacht, wir haben, glaube ich, gegen die Slowenen 5 gegen 5, glaube ich, heute zum 61. Mal gespielt.
Ja.
Also da kennt man sich und wir haben immer noch Probleme mit Newcomers. Ne?
Gibt es eine erfolgreichste Strategie von diesen 57 Strategien, die man sagt, also der gewinnt man häufig?
Es sind 12 Strategien, die wir überwiegend einsetzen. Okay. Die anderen sind nur für Sonderfälle. Mhm.
Wenn man die Roboter da auf dem Feld hat, wie nehmen die dann ihre eigenen Mitspieler wahr? Also die gar nicht. Also das ist einfach nur was.
Sie kriegen Fahrbefehle und versuchen, die blindlings auszuführen. Mhm. Also nächster Schritt wird sein, wann sie Onboard-Kameras haben.
Ja. Aber da kann es dann doch auch hässliche Zusammenstöße geben oder so.
Ja. Also letztes Mal, wie wir gegen Singapur gespielt haben, 11 gegen 11, haben die Singapur 20 Roboter gebraucht.
Also da werden dann auch Roboter vom Feld getragen. Ja. das Team, die Leitung, muss die am Anfang diese Strategie festlegen, muss die das quasi vor dem Spiel einprogrammieren, so ihr spielt so oder so, oder können die während des Spiels Einfluss nehmen und sagen, jetzt müsst ihr mehr diese Strategie fahren oder und wo sind dann die Grenzen, was dürfen die nicht machen?
Es ist so, wenn der Schiedsrichter anpfeift, wird jeder Teamrechner synchron gestartet und da darf man also nicht mehr eingreifen. Mhm. Es gibt aber, wie gesagt, wir haben Netto-Spielzeiten, das heißt, es gibt Spielunterbrechungen. Mhm. Und während dieser Spielunterbrechungen kann man dann die Strategie wechseln. Dann hat ja jede Mannschaft die Möglichkeit, in einer Halbzeit 2x2 Minuten Timeout zu nehmen, wann ein Roboter nicht mehr funktioniert, und da kann man natürlich auch dann die Strategien anpassen. Mhm. Also wie wir jetzt gegen Slowenien gerade gespielt haben, haben wir also so halb offensiv begonnen. Dann in der Mitte haben wir ein bisschen mehr defensiv gespielt und wie es dann 5-5 gestanden ist und wir hatten, glaube ich, nur mehr 59 Sekunden, haben wir es auf Offensive umgeschaltet. Ja.
Und gibt es am Schluss einen Preis zu gewinnen oder einfach nur Ruhm und Ehre?
Naja, bisher war es nur Ruhm und Ehre. Also das Billigste ist ja ein schöner Award. Ja. Sind alle happy. Aber angeblich soll es in Linz irgendwelche Sachpreise geben. Ja.
Aber das da wissen Sie aber noch nichts.
In Händen der Veranstalter in Linz.
Jetzt, es klingt alles spannend, ist eine amüsante Sache, aber ist es nur Spielerei oder steckt da auch ein ganz ernsthafter Zweck, Sinn und Zweck, Absicht dahinter?
Für uns ist Roboterfußball eigentlich eine billige Testumgebung für industrielle Anwendungen. Mhm. Also zum Beispiel, wir verwenden diese Bahnplanungssoftware und Teile der Bildverarbeitung natürlich für unsere Industrieprojekte. Und das Ganze geht in die Richtung mobile, intelligente, kooperative Roboter. Ne?
Wie könnte man die denn einsetzen?
Naja, da gibt es ja so einen Traum der Roboter-Community. Sie stehen in einer Montagehalle für PKW. Mhm. Ja? Und vielleicht in 15 Jahren werden dort 100 oder 200 so niedliche mobile Roboter herumfahren. Und die sind unheimlich intelligent und kooperativ und mobil. Und die bekommen eine globale Aufgabe gestellt, montiert einen PKW.
So pauschal.
Ja. Und die sind unheimlich intelligent und überlegen und zerteilen sich diese globale Aufgabe so lange in Teilaufgaben, bis ein Roboter faktisch sagt, okay, Räder montieren kann ich, Windschutzscheibe montieren kann ich, dann wird vielleicht der Oberroboter, sprich der Hostrechner, sagen, na, brauchst nicht zum Windschutzscheiben montieren am zweiten. Und das ist eigentlich eine unserer industriellen Zukunftsvisionen.
Klingt aber jetzt für mich sehr nach Science Fiction. Wie weit ist man davon entfernt, dass das...
Ich habe ein bisschen Probleme, ich weiß nicht, wie es dem Kollegen Kaufmann geht, aber...
Mit dem Wort Science Fiction?
Naja, nein. Mit Vorhersagen. Aha. Wann passiert was? Ja? Also in der Robotertechnik und auch in der Automatisierungstechnik, es ist sehr schwer, irgendwas zu prognostizieren. Ja? Es kann in 3 Jahren passieren, es kann in 5 Jahren passieren, es kann in 10 Jahren passieren. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt ja von Fachkollegen den schönen Ausspruch, im Jahr 2050 werden 11 zweibeinige Roboter den Weltmeister schlagen. Mhm. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich sage also, 2015, 2017 werden 11 Zweibeiner die österreichische Nationalmannschaft schlagen, ja, wenn sie sich nicht dramatisch verbessert, was unwahrscheinlich ist. Und für Brasilien werden wir noch bis 2025 brauchen.
Aber das würde dann doch bedeuten, dass so die Vorstellung, die ich jetzt sag mal im Kopf von Otto Normalverbraucher, von einem Roboter drin ist, dass die gar nicht mehr so weit weg ist von dem, was man realisieren kann? Oder was sind da vielleicht die größten Unterschiede?
Ja, seit 1921, wo ein gewisser Herr Čapek sein weltbewegendes Theaterstück Rossums Universalrobot geschrieben hat, träumt Otto Normalverbraucher von einer intelligenten Maschine, die genauso ausschaut wie er, also von einem humanoiden Roboter. Ich habe mit den humanoiden Robotern ein bisschen ein Problem, was diesen Herrn Kaufmann geht, aber bitte, ich kenne derzeit fast keine industrielle Anwendung, wo man sagt, da muss er zwei Beine her. Man kann eigentlich alle bekannten Anwendungen auch mit radgetriebenen oder kettengetriebenen Robotern lösen. Ich meine, es gibt natürlich ja, an den Haaren herbeigezogene Anwendungen. Zum Beispiel eines meiner Hobbys ist Landminensuche mit Robotern. Den habe ich fröhlich schon seit 10 Jahren. Und üblicherweise liegen ja Landminen im flachen Gelände, weil die Soldaten, die die legen, sind ja optimiert. Ne? Nur es gibt Armeen, könnte ein Beispiel nennen, aber ich nenne es lieber nicht, die vergraben die Minen wirklich in so steilen Gelände mit Felsen, umgestürzten Bäumen. Und da ist der Zweibeiner noch immer das universellste Fortbewegungsmittel. Aber wie gesagt, das ist irgendwie doch ein Sonderfall. Ne?
Sie haben es angesprochen, man kann Roboter auch, sage ich mal, für friedfertige Zwecke einsetzen, das wären die Landminen. Aber es gibt natürlich auch Roboter, die von Armeen eingesetzt werden, Aufklärungsdrohnen, was auch immer. Wie halten Sie es damit?
Ich beschäftige mich nicht damit.
Was könnte man sonst noch so für Einsatzgebiete sich vorstellen? Also man liest im Moment, es gibt den Mars Rover, der da auf dem Mars rumfährt. Die Roboter erkunden fremde Planeten. Wäre das ein spannendes Einsatzgebiet?
Also wie gesagt, wir haben ja ein sehr nettes Projekt realisiert, nennt sich RoboSpace. Das heißt, wir haben von der European Space Agency aufgrund unserer Erfolge im Roboterfußball den Auftrag bekommen, einen Mini-Roboter, also 10x10x5 cm zu bauen, der in der Lage ist, in 180 Kilometer Höhe, also über der Erde, auf einem naja, sehr welligen, sehr leichten Netz herumzukrabbeln. Ne? Dient angeblich zur Gewinnung von Sonnenenergie aus dem Weltall. Naja, da war eigentlich kein Problem. Jetzt haben 80% der Hard- und Software war von unseren Fußballrobotern.
Also da müssen Sie gar nicht mehr so viel dazu erfinden, kann man sagen, sondern...
Wir haben natürlich diese ganzen Schütteltests und Elektromagnetisches, die Weltraumfahrt muss ja alles teuer sein. Aber wir haben ja die Headline Cost-Oriented Automation. Es ist so schwer zu übersetzen, wenn man sagt, billige Automatisierung,
denkt
jeder
so
an einen Plastiksackel vom Supermarkt. Ja. Nicht? So, also in Österreich würde ich sagen, Geld mit roter Aufschrift. Und ich habe gar nicht gewusst, dass Schrauben, die man aus alten Handys gewinnt, dass die weltraumtauglich sind.
Tatsächlich, das ist ja spannend. Nee, das wusste ich auch nicht. Pascal Kaufmann, das Wort Intelligenz ist gefallen. Das ist natürlich jetzt ein sehr weites Gebiet, das schwierig ist, jetzt in dieser Zeit für uns von unserem Digitalk zu erschlagen, aber vielleicht kurz gesagt oder auf den Nenner gebracht, was sind die Aufgaben, die man heute mit künstlicher Intelligenz kann lösen und wo steht so ein System heute auch noch an? Was ist denn unmöglich?
Also zuerst zum Begriff Intelligenz. Ich habe vorhin gehört, eben unheimlich intelligent etc. Also zum Beispiel ein Schachcomputer hat ja ein ähnliches Problem. Er hat ein paar Figuren auf dem Feld und muss die auch irgendwie miteinander navigieren. Und das kann man ja schon länger. Es gibt ja da den Deep Blue, es gibt weiterführende Maschinen, die das können. Da haben ja Computer Menschen schon lange geschlagen. Jetzt beim Roboterfußball hat es einfach einen Müll dazwischen und dort einen zentralen Computer, die umeinander steuern. Also für mich ist das ein bisschen ähnlich auch. Bei einem Schachspiel kann man alle Züge voraussagen. Bei einem Fußballspiel könnte man es wahrscheinlich auch. Ist ein bisschen schwieriger, gibt viel, viel mehr als im Schachspiel. Und das wäre es dann aber.
Das ist aber unheimliche Rechenpower.
Genau, die Frage ist, braucht man dazu Intelligenz? Weil die Computer, die können das. Das ist relativ simpel eigentlich. Man kann nämlich alle Spielzeuge einfach abspeichern. Mhm. Und für den Spielzug kann man voraussagen, was man jetzt machen muss, um in eine bessere Ausgangslage zu kommen. Und die Frage ist jetzt halt, finden Sie einen Schachcomputer intelligent oder nicht? Mhm. Unser Labor hat dazu eine klare Meinung. Wir finden, also wirklich intelligent ist etwas, das interessantes Verhalten zeigt.
Ja.
Und interessantes Verhalten ist für mich halt ein bisschen mehr als ein Schachcomputer oder eine Schachfigur können, bewegen. Zum Beispiel überlebt man in einer Umwelt, die sich dort ändert. Wie ist es, wenn das Feld vielleicht jetzt mal nicht irgendwie halt Schranken hat, sondern das Feld vielleicht mal schon 4x4,80 m, vielleicht 16 Meter mal 30 Meter ist.
Oder wenn es regnet in Strömen
oder wenn es regnet. Oder wenn man das Trikot wechselt oder einfach so Sachen. Halt wieder eine reale Welt, weil die Umgebung immer konstant ist. Und das ist für mich Intelligenz, in einer Umwelt können überleben, die nicht immer konstant ist. Und das hat etwas mit Intelligenz zu
tun. Und was kann man da heute schon machen und wo stehen Sie immer noch vor unlösbaren Problemen, wenn man...
Also es gibt die sogenannte klassische künstliche Intelligenz. Bis etwa 1985 war das so, wo man gesagt hat, das ist so, wie man es machen will. So kann man künstliche Intelligenz produzieren auch. Man geht davon aus, dass irgendwo eine zentrale Recheneinheit hat. Irgendwo hat es so eine, wie ein Hirn irgendwo. Man sagt auch, Intelligenz hat irgendwas mit Computation zu tun. Mhm. Und da kann man eigentlich einige Erfolge verbuchen. Zum Beispiel Google ist so eine Suchmaschine, eigentlich auch recht clever. Die sehen irgendetwas ein und Google sucht im ganzen Internet danach und gibt dir nach ein paar Begriffe raus.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Erfolg, aber sagen, ist es ein bisschen intelligent, intelligente Anführungszeichen. Andere Sachen, zum Beispiel der Mars-Roboter, braucht auch ein bisschen Autonomie dort oben. Da muss er selber können in der Umwelt agieren. Die Umwelt ist nicht immer gleich. Mhm. Also wenn du auf eine Sanddüne rauffährst, den Mars-Roboter darf er nicht umgehen etc. Das sind die Erfolge, die man kann aus der künstlichen Intelligenz ein bisschen verbuchen kann.
Mhm.
Aber sie hören schon aus, und es gibt ein paar Sachen, die man einfach nicht lösen können mit dieser Art von klassischer Intelligenz. Und dann gibt es eben die neue künstliche Intelligenz ab 1985, wo man sagt, eigentlich braucht die Intelligenz einen Körper. Und eigentlich braucht die Intelligenz halt ein bisschen mehr als einfach irgendwo ein riesen Hirn. Es braucht nämlich auch einen Körper dazu, der passt auf die Umwelt.
Ja.
Also eben jetzt bei dem Roboter, Fußballer, offenbar hat es da zwei Schaufeln, die dann Bewegungsenergie irgendwie auffangen. Also ist noch wichtig, wie sind die Schaufeln geformt, passt da die Böllen etc. Und was man eben nicht kann lösen heutzutage, wenn sie mich fragen, was kann man nicht. Alles, was uns Menschen eigentlich einfach fällt, schaffen wir irgendwie nicht mit den Robotern. Zum Beispiel Vision, also schauen mit Kamera.
Also gesehen, das ist der Herr Kaufmann.
Das ist sehr schwierig, weil ich könnte jetzt sein, da das Bild, wo ich jetzt noch ein bisschen Pixel zerlege, und sage, ah, mit den Pixeln könnte zum Beispiel der Herr so und so sein. Aber sobald sich der Herr so und so umdreht, dann ist die Frage, ui, ist das immer noch der gleiche Herr?
Mhm.
So und so. Oder auch eine Hand steuern, die vielleicht ein bisschen mehr als nur zwei Motoren hat, sondern vielleicht ein paar tausend Motoren, wie unsere menschliche Hand, schafft man einfach nicht.
Ich stelle die Frage jetzt vielleicht wieder in Hochdeutsch. Ich habe mal ein bisschen in unsere Mediendatenbank geschaut und da eine Meldung gefunden zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Da hat der Rai Kurzweil mal gesagt, das ist ein Forscher in dem Bereich, es sei nur eine Frage der Zeit, bis es intelligente Maschinen gäbe. Also, und er kann das nicht nur so allgemein sagen, er hat auch ganz klar ein Datum genannt, nämlich im Jahr 2029 wird sich künstliche Intelligenz nicht mehr von biologischer unterscheiden lassen. Was halten Sie von so einer Prognose?
Für mich völlig unrealistisch. Ich spreche hier als Hirnforscher auch. Mein Background ist die Hirnforschung. Sie können heute den Nobelpreisträger fragen, was ist eigentlich Intelligenz, wo steckt das, wo werden Erinnerungen abgespeichert im Hirn etc. etc. Ein Mysterium, finde ich.
Mhm.
Und die Hoffnung finde ich ziemlich klein, dass wir bis 2029 Roboter hätten, die uns Menschen irgendwie übertrumpfen könnten. Was aber sein kann, ist, dass wir Maschinen bauen, die menschliche Eigenschaften sehr gut imitieren können, zum Beispiel Schachspielen, zum Beispiel ein Backer, der ist sehr, sehr stark, oder sie können auch ein Mikroskop nehmen, das sieht sehr, sehr gut. Also das ist schon möglich.
Aber es wäre dann immer zielgerichtet auf eine bestimmte... Immer
zielgerichtet, aber den universalen Roboter, der 2029 die brasilianische Fußballmannschaft
schlägt.
Da würde ich jetzt eine Wette.
Aber gleichzeitig auch noch kochen kann und irgendwie den Haushalt besorgt oder so. Das
muss nicht mal sein. Also ich würde sagen, auch schon die Fußballmannschaft, die nur Fußball spielen könnte. Gut, die Frage ist, ob die Nationalmannschaft der Fußball, der Brasilianer sehr gut kochen kann, aber Wenn die nur Fußball spielen könnten, diese Roboter, auch das finde ich sehr unwahrscheinlich. Ja, ja.
Sie haben das vorhin gesagt mit dem Körper, das fand ich eigentlich noch spannend. Ich habe mir da, als ich mir da ein bisschen was dazu überlegt habe, bin ich um die Frage rumgekurvt, wie verhält sich das mit Intelligenz und Bewusstsein? Oder man könnte sagen, ist Intelligenz einfach nur ein besonders raffinierter Algorithmus oder braucht es da sowas wie ein Bewusstsein, wie immer man das definieren würde?
Also beim Schachcomputer wissen wir es sehr genau, weil wir den Schachcomputer programmieren, weil wir ganz genau wissen, wie dieser Computer aufgebaut ist und weil wir ziemlich genau wissen, was braucht es alles, um dieses Schachspiel zu gewinnen. Ich glaube, da braucht es kein Bewusstsein, es braucht kein Ich-Gefühl, es braucht keine Art von Planung, die kreativ ist. Ein Schachcomputer, nein, braucht das nicht. Und die Frage ist auch biologisch, weshalb gibt es überhaupt Bewusstsein? Offenbar haben nicht alle Lebewesen ein Ich-Bewusstsein, können nicht alle Lebewesen sich im Spiegel auch erkennen. Also irgendwie nutzt das zu irgendetwas, das hat einen Nutzen im Bewusstsein. Und offenbar geht das Schachspiel und wahrscheinlich auch das Roboterfußball, ohne dass man da irgendwie ein Ich-Bewusstsein haben muss. Ein Mikroskop, ein Bagger, ein Auto braucht auch kein Bewusstsein und trotzdem erfüllt es die Funktion.
Würde so ein Bewusstsein im Roboterfußball, Herr Kopacek, würde das was bringen, wenn der Spieler sich als Spieler wahrnimmt?
Ich glaube eigentlich relativ wenig. Was ist Roboterintelligenz? Hören, sehen, fühlen, sprechen, Sprache verstehen.
Ja.
Zur Frage, wann wird ein Roboter intelligenter als ein Mensch? Das war ja eigentlich jetzt 2029, bin ich etwas konservativ und old-fashioned. Ich würde sagen, nämlich nie.
Nie.
Und ja, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, Herr Kaufmann, die letzte Programmzeile bzw. den letzten Strichpunkt wird ja noch immer ein menschliches Wesen mit natürlicher Intelligenz setzen.
Wobei, da muss ich sagen, bin ich vielleicht ein bisschen weniger konservativ. Ich sage, eines Tages werden wir das gelöst haben, dieses Rätsel. Man kann heute künstliche Herzen bauen, man kann künstliche Hände bauen, man kann fast alles künstlich machen. Weshalb nicht auch das Hirn? Weshalb nicht auch einen ganzen Menschen künstlich bauen? Weshalb soll es nicht möglich sein, dass eines Tages Roboter andere Roboter bauen? Also ich sehe da prinzipiell keine Hürden, die das ermöglichen würden.
Also das wäre dann auch so die Reproduktion dann?
Also Ray Kurzweil hat nicht ganz recht, dass vielleicht der nächste Schritt der Revolution sein könnte, dass Menschen Maschinen bauen und die dann irgendwie dann weiterleben etc. Das ist nicht so ganz undenkbar.
Ja.
Die Frage ist dann nur, wann das geschehen wird.
Ja.
Und nein, ich bin der Meinung, auch im Labor für Künstliche Intelligenz hier in Zürich, wir glauben, dass das eines Tages möglich sein wird. Und ich glaube nicht, dass es etwas Urmenschliches ist, intelligent zu sein.
Ja. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob vielleicht so ein Bewusstsein am Fußballroboter nicht doch was spannend ist. Also wenn man aufs Fußballfeld schaut, dann gibt es ja doch auch unter den Fußballspielern einige Primadonnen, so die Stars, die natürlich auch sich gern in Szene setzen. Und das wäre vielleicht doch eine ganz spannende Eigenschaft auf dem Roboterfußballfeld.
Naja, ich wurde heute Vormittag gefragt, haben Roboter Emotionen? Werden die je emotionell? Ne? Und es gibt ja da so nette Bücher, also ich kenne drei, lustigerweise immer von Damen geschrieben, ich weiß nicht warum, das soziopsychologische Verhalten der Roboter. Und es ist ja eigentlich so, man künstliche Intelligenz, ja, vielleicht werden die mal ein Bewusstsein haben. Wir sind ja jetzt bei den humanoiden Robotern so weit, dass irgendwelche Leute festgestellt haben, menschliche Kommunikation ist eine 40-50% Sprache, der Rest ist geistig und Mimik und so weiter und so fort. Und es sind ja schon jetzt recht vielversprechende Ansätze, das menschliche Gesicht nachzubilden. Und also das geht rasant. Das begann meines Wissens nach vor 5 oder 6 Jahren mit einer Gummiplatte, wo 2 Augen und ein Mund und eine Nase aufgemalt waren. Die wurden von hinten mit Pneumatikzylindern verformt. Ne? Und ich war jetzt gerade am KAIST in Korea, da gibt es ja den Einstein-Hubo. Ne? Naja, der schaut ja schon ganz, er kann sich ärgern, nicht? Und er kann sich freuen und alles Mögliche.
Also vielleicht gibt es dann doch irgendwann mal den Androiden, der uns ähnlich erscheint.
Ich stimme da mit Herrn Kaufmann überein, es ist möglich, nur also ich traue mir nicht sagen, wann.
Die Frage noch bezüglich der Emotionen ist auch, für was ist das dann gut? Also ist es gut, wenn jetzt zum Beispiel ein Pilot, ein Künstlicher, wenn der Emotionen hätte, ist es gut, Emotionen zu haben auch? Und man kann sich ja fragen, ist es gut bei den Menschen? Im Fußball zum Beispiel kann man sagen, gut, also wenn der Ronaldo jetzt weiß, dass ich 89. Minute, dann wird er ein Exploit machen und sich besonders Mühe geben. Oder wenn jemand jetzt unbedingt noch ein Dribbling machen möchte, um sich auch gut darzustellen, kann das auch sehr unberechenbar sein für die gegnerische Mannschaft. Also Emotionen können diese Arten von Faktoren noch einbringen. Mhm. Aber die Frage ist, ob es nicht auch ganz ohne Emotionen ginge, bin ich also nicht ganz sicher. Mhm.
Ja, der Mensch hätte vielleicht gern so, wenn der Roboter als Ebenbild, als kleiner künstlicher Mensch, dann würden die natürlich schon mit dazugehören.
Na, also bitte, unsere ganz primitiven, unintelligenten Roboter freuen sich manchmal bei Spielen, wenn sie ein Tor schießen, indem sie sich im Kreis drehen oder irgendwelche Urlaute von sich geben.
Und beim Deep Blue wird der Computerbildschirm zweimal blau oder so, wenn er gewonnen hat. Auf dort Emotionen gezeigt.
Eben, also ich glaube, ganz ohne geht es dann noch nicht. Peter Kopacek, Pascal Kaufmann, ganz herzlichen Dank für die Auskünfte.
Besten Dank.
Nächste Woche ist der Roger Zedi dann wieder da. In unserem 66. Digitalk geht es um ein heisses Thema, und zwar um Pornografie im Internet. Wir reden darüber aber nicht, um unsere Einschaltquote zu erhöhen, sondern ganz ernsthaft und ganz seriös. Feedback schickt ihr uns wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch und weiterhin viel Spass mit Fußball am Fernsehen oder in Linz. Tschüss miteinander.